Unser Predigtext heute, Jesus versteht Menschen, aus Johannes 4, ich lese schon von Vers 5 bis Vers 18. Wenn Sie eine Bibel oder ein Testament dabei haben, das ist immer gut. Das hat mir so Eindruck gemacht in Uganda, wie da jeder dieser 10.000 seine Bibel hat und einfach das kontrolliert, er will aus der Bibel lesen. Das interessiert ihn nicht, Menschenworte. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen, und es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfst und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht mehr herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Liebe Gemeinde, das Erntedankfest, das versteht jeder. Selbst unsere kleinen Kinder haben dafür ein Gefühl, dass man über den natürlichen Gaben die Größe Gottes preist. Wir haben in der Schönheit der Welt draußen die Spuren des lebendigen Gottes erfahren. Und wir haben das auch erlebt in all dem, was wir essen und trinken. Und das spüren auch Kinder schon deutlich, ob das vom Herzen kommt, wenn wir zu Tisch beten, oder ob das nur eine lästige Angewohnheit ist, dass wir all das, was wir so selbstverständlich in die Hand nehmen, eben als Wunder Gottes erfahren und wissen, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist ein Geschenk unseres Gottes, wie alltäglich und banal das auch aussieht. Spätzle und Sauerkraut und Radieschen und Dampfnudeln und Kartoffelbrei und was das alles ist, Kürbis und Trauben und Brot, die ganz alltäglichen Dinge, Wunder Gottes, über die wir danken wollen. Und nun wollen wir heute ein Fest machen und Loblieder singen. Einmal im Jahr Loblieder singen, danken. Und man stutzt und denkt, eigentlich nur einmal im Jahr? Ja, wenigstens einmal. Ja, warum werden bei uns denn so wenig Dank- und Loblieder gesungen? Warum ist das nicht eigentlich eine Melodie, die sich das ganze Jahr hinzieht? Und da muss man ja der Ehrlichkeit halber dazusetzen, weil unser Leben ein Stück komplizierter ist. An der Stelle, wo dieser Jakobsbrunnen steht, da kann man eben auch nicht heute bloß Danklieder singen. Da stehen heute die schwer bewaffneten Armeepatrouillen davor und die Bewohner, die heute 1975 am Sichabrunnen leben, haben Angst. Sie können gar nicht danken, weil sie wissen, es ist alles viel bedrohter. Ich bin froh, dass wir diesen Abschnitt haben von dieser Frau, die ja alles hat, Essen und Trinken, und die Frau, die hat ja, was man sich ersehnen kann, die hat ja Wohnung und die hat Freunde und sie lebt im Frieden, es ist kein Krieg, so alles in Ordnung. Aber die kann ja gar nicht danken, die kann ja gar nicht froh sein, weil ihr Leben eine große Wunde hat und über dieser Wunde ist sie verbittert und traurig und sie ist enttäuscht und sie ist leer. Und ich bin froh, dass wir hier nicht heute ein Fest feiern, wo man ein paar Gaben vergötzt und sagt, das ist Leben, sondern dass unser Gott uns jetzt daran erinnert, die wir ein Dankfest machen wollen. Nein, danken kann man nur, wenn es aus dem Herzen kommt, aus der Tiefe der Freude. Und diese Frau, die kann nicht danken, diese Frau, die kann nicht froh sein. Es tut ihr weh, dass ein Mann sie ausgerechnet anspricht, ausgerechnet ein Mann. Ach ja, sie ist angerührt von den Männern. Aber sie hat es oft genug erlebt, dass ein Mann sie wieder weggeworfen hat wie einen alten Schuh. Und diese Frau, die hat ja viel mehr vom Leben schon erwartet. Die hat ja gehofft und gesehnt und sich gewünscht und erträumt. Und jetzt will sie es überspielen. Sie würde mit keinem drüber reden. Sie würde in keine Sprechstunde gehen. Sie würde es keinem sagen, so wie wir uns abkapseln und nicht mal dem neben uns überhaupt jeder sagen würden, was uns an Traurigkeit und Enttäuschungen bewegt, auch heute im Erntedankfest. Ach, lass doch. Man muss eben zurückschrauben mit seinen Lebenserwartungen und das Leben spielt einem eben seine Dinge anders und lass doch und es wird schon werden. Und so sitzt die Frau da. Ich bin froh, dass wir heute im Mittelpunkt des Erntedankfestes nicht die gelben Rüben und die Radieschen und die Kürbisse haben. Dass das nur Zeichen sind für die Gabe Gottes, dass er uns Leben und volle Erfüllung geben will. Und davon möchte ich heute reden, von Jesus, der uns das Leben gibt. Ich möchte zuerst aus diesem Abschnitt darüber sprechen. Jesus sieht die unerfüllte Sehnsucht. Jesus erkennt die unerfüllte Sehnsucht. Wenn man an der Bushaltestelle steht oder im Wartezimmer eines Arztes sitzt, dann ergeben sich so Gespräche, die entzünden sich am Wetter und da redet man und über das, was gerade im politischen Tagesgeschehen einen bewegt. So war ja das Gespräch, das Jesus mit dieser Frau am Brunnenrand führte. Es geht eigentlich nicht richtig tief. Sie reden über den Brunnen und den, der ihn gebaut hat, und sie reden über die politischen Spannungen ihrer Tage. Die Frau drückt ihr Erstaunen aus, dass Jesus mit ihr redet. Bist doch Jude, warum redest du mit mir? Es ist doch eigentlich so ein Konflikt, Nationalstolz zwischen Samaritern und Juden. Auf einmal schiebt Jesus das Thema weg und greift ganz tief hinein und sagt der Frau: Wenn du erkenntest, wer der ist, der mit dir redet, du würdest deine ganze Not jetzt herbringen. Du würdest von was ganz anderem reden. Das ist die große Art Jesu, wo wir bei ihm nur in die Schule gehen können. Dass er nicht Diskussionen als unerwünscht erklärt, das ist doch nicht wahr. Wir dürfen doch diskutieren. Aber dass er immer wieder versteht, dass in den Diskussionen wie immer nur vordergründige Meinungen ans Tageslicht bringen und Jesus dahinter sieht und er sieht die Not dieser Frau mit ihrer ganzen Enttäuschung, mit ihrem Schmerzen, mit dem, was sie quält, mit dem, was sie bedrückt. Wenn wir das merken würden, dass hinter unserem vordergründigen Reden so viel steht, was wir eigentlich sagen wollten, was uns jetzt eigentlich bekümmert und bedrückt, und keiner kann uns die Zunge heben, dass Jesus immer wieder der Seelsorger, der durchgreift, der die unerfüllte Sehnsucht erkennt. Ich könnte mir viel eher vorstellen, dass die Frau gesagt hätte: Ach ja, es war eben nicht recht, ich habe so eine große Sehnsucht gehabt. Eine Liebessehnsucht. Und das darf man sicher nicht haben. Das ist sicher nicht recht. Da sagt Gott sicher Nein dazu. Nein, das sagt Jesus nicht. Und wo Menschen etwas Großes vom Leben erwarten, da sagt Jesus doch nicht Nein dazu. Das ist doch nicht falsch. Wo wir meinen, ach ja, ich darf eben nicht so viel erhoffen und da wird man eben enttäuscht und im Leben muss man eben die Ansprüche niedriger schrauben. Das ist nicht wahr. Jesus verurteilt die Frau doch nicht. Aber ein Fehler, der tritt hier heraus. Wir suchen in der Sehnsucht unseres Lebens. Und ich denke jetzt an die jungen Leute, die mit einer Gier ohnegleichen suchen und suchen. Wir hatten am Montag Besuchsdienst und dann kamen ein paar bedrückt zurück und sagten, was ist das heute bloß, wenn wir neu zugezogene besuchen, wie viele leben einfach ohne Eheschließung zusammen? Was können wir tun? Wir haben darüber gesprochen, was ist das für eine Sehnsucht von Menschen, die letzten guten Ordnungen noch zu durchbrechen, bloß um Leben zu finden, um sich Befriedigung zu verschaffen und sagen, dann binde ich mich eben nicht, als ob darin das Glück liegen würde, eine Liebe zu haben, von der man nicht weiß, ob sie morgen noch steht. Und das ist die ganze Enttäuschung der Menschen, die suchen und Sehnsucht haben und etwas wollen. Und in meinem Leben die gleiche Sehnsucht, ich suche und suche. Und Jesus sagt, ich kenne unerfüllte Sehnsucht. Und ihr habt gesucht und ihr habt alles durchprobiert, aber nichts hat euch satt gemacht. Ihr könnt euch berauschen an den Dingen der Welt, aber sie macht nichts satt. Ihr könnt euch berauschen an den Gaben, die wir hier aufbauen, sie machen euch nichts satt. Ihr könnt euch in der Arbeit berauschen, es macht euch nichts satt. Es gibt euch keine Befriedigung. Ihr könnt Ehren, Ruhm haben, ihr könnt Menschenfreunde haben, ihr könnt alles versuchen, es wird euch nichts satt machen. O Frau, wenn du erkennen würdest, dass ich Quellwasser geben kann, dass ich Befriedigung verschaffen kann. Jesus versteht unsere Sehnsucht, unsere unerfüllte Sehnsucht. Das Zweite, Jesus verspricht erfülltes Leben. Jesus verspricht erfülltes Leben. Dieses Gespräch ist so natürlich, wie uns das Johannes erzählt, wie schlecht man verstehen kann. Die Frau, die kann überhaupt immer nur wieder denken in materiellen Dingen. Und wenn wir ehrlich sein wollen, dann geht das ja bei uns oft auch so, dass wir beim Bibellesen und bei den Angeboten Jesu immer gleich wieder denken, wie zahlt sich das aus? Sind dann meine körperlichen Schmerzen gleich weg? Oder habe ich dann keine Berufssorgen mehr, wenn ich jetzt mit Jesus gehe? Wir können es immer nur materiell verstehen. Und diese Frau, die kann nur an das Tischlein deck dich denken und sagt, ja, das ist ja prima, wenn du mir Wasser gibst, dann muss ich ja nicht mehr laufen. Und was Jesus eigentlich sagen will, ist höher. Auf unseren Plakatsäulen sind in der heißen Jahreszeit immer diese verführerischen Reklamen angebracht, wo der Dinkelacher so ein Bierglas hinmacht, die würden Saft mal hinmalen, wo das Glas beschlagen ist, man geht draußen vorbei, verschwitzt und heiß, und da läuft so ein Tropfen am Glas runter und denkt, jetzt einen Schluck trinken. Und wo Jesus sagt, was ich dir gebe, das ist dieses Trinken aus dem kühlen Trunk, der dich stärkt, der dich erquickt in der Hitze deines Lebens. Ich habe ein Angebot und das kann man prüfen mit all den anderen Angeboten, die es in dieser Welt gibt. Und dann fragt die Frau und sagt, ja, Jesus, wie kriege ich das? Und dann sagt Jesus, hol mal deinen Mann. Ich habe doch keinen Mann. Ja, doch. Und da ist Jesus an der Wunde dran. Sie kriegen diesen Trunk lebendiges Quellwasser bei Jesus nur, wo sie bei ihm jetzt anfangen, die Wunden, Enttäuschungen ihres Lebens, die Schuld und das Versäumte mit ihm durchzureden. Sie werden nie diesen Trunk und diese Erquickung begreifen, als wenn Sie jetzt anfangen und sagen, Herr Jesus, ich habe mit niemand drüber gesprochen. Dort liegt meine Enttäuschung. Ich habe mich da an was hingehängt und gemein darin liegt's. Und es ist mir zerbrochen. Ich habe meine Kinder vergöttert. Ich habe meine Ehe vergöttert, ich habe alles vergöttert und sie ist mir zerbrochen. Und dann sagt Jesus, ich gebe mich selber. Und er ist dieser Trunk, so wie man ein Glas Saft trinkt, so kann man mit ihm einfach in diese Enttäuschung des Lebens hinein ihn nehmen und sagen, ich lebe bloß noch für dich, ich will dich jetzt haben. Vielleicht wissen Sie gar nicht, dass eine Predigt einem Prediger ein bisschen mehr Not macht, als nach außen sichtbar ist, nicht wegen der Worte, sondern weil man das persönlich bezeugen soll, aus einem eigenen Leben, weil man sich dahinter stellen soll und weil das unecht ist. Und das merken Sie genau, wenn Sie einem anderen Trost zusprechen sollen und Sie können das nicht von sich aus innerster Überzeugung sagen, dann ist das ein leeres Wort. Da war ein junger Vikar vor vielen Jahren in Lüneburg und sollte auf die Kanzel gehen. Er hat ein gutes Examen abgelegt. Und er war ein gekonnter Theologe, der viel wusste. Und mit dieser Predigt kam er nicht zu Rande, weil er merkte, ich muss das hier bezeugen und sagen können von meinem Leben. Und in dieser Nacht hat er erst hineingefunden in das, was er vorher nur im Kopf drin hatte. Es war August Hermann Franke, dieser Mann, der so viel nachher weitergeben konnte, dass das doch das ist, um das es im Christenglauben geht, nicht um viel Worte, sondern ob ich einmal in meinem Leben Jesus genommen habe, mein Leben auf ihn gegründet habe. Du bist meines Lebens, Leben meiner Seele, Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Ich will alles mit ihm durchleben. Du bist da, du umgibst mich, Jesus. Und das hat er dieser Frau angeboten. Und da stehen um diese Frau her viele Zeugen, die das gemacht haben. Menschen, die ihren Kahn stehen ließen und mit Jesus liefen. Und die Apostel wurden und das weitererzählen mussten, was sie in Jesus gefunden haben. Jawohl, Radieschen und Kürbis und Tomaten und Kartoffeln, das sind Zeichen der Liebe Gottes, aber sind Vorgeschenke, Leben, erfülltes Leben, ja, Bewältigung der großen Enttäuschungen meines Lebens, nur durch ihn. Nicht die Gaben machen mich glücklich, nicht die Gaben, nicht die materiellen Dinge erfüllen mein Leben. Er, wenn ich ihn habe, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und noch einen letzten Gedanken. Er macht aus Not Überfluss. Ich habe drei Dinge sagen wollen. Das erste, er sieht die unerfüllte Sehnsucht. Und er verspricht erfülltes Leben, war das zweite. Und das dritte, er macht aus Not Überfluss. Da sitzt eine unglückliche Frau am Brunnenrand, die nicht mal herausrückt mit ihren Dingen. Sie werden auch nicht herausrücken. Wir spielen nach außen hin die sicheren Leute. Und lassen Sie mich es doch so sagen. Das, was ich Ihnen hier in all den Predigten nur sagen will, ist das, dass ich in meinem Leben nirgendwo sonst Antwort, Befriedigung und Freude und Geborgenheit fand, als allein in Jesus. In dem, der lebt und dem ich mein Leben gegeben habe. Und ich habe Ihnen eigentlich heute von Menschen erzählen wollen, die ihr Leben mit Jesus lebten und aus großer Not kamen, wie diese Frau, die in großer Schuld lebten und das von Jesus bereinigt bekamen. Und da, wo sich plötzlich das ereignet hat, wo sie getrunken haben, wurden sie gleichzeitig ein Brunnen für andere. Da kamen andere zu denen. Und die waren solche, die anderen wieder erfülltes Leben weitergeben konnten. Und nun wollte es die Woche so, dass ich in zwei ganz andere Nöte hingeführt wurde. Und ich möchte das mit dem Brunnen lebendigen Wassers anders erklären. Ich will mal weit ausholen. Jesus hat ja dieses Wort noch einmal aufgegriffen am Erntedankfest. Das war das Laubhüttenfest. In Johannes 7 wird es beschrieben. 7 Tage wurde gefeiert. Sie wohnten in Häusern, in Hütten, die sie sich von Zweigen machten. Es war das große Fest. Ja, man nannte es einfach das Fest, der Höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens in Israel. Und da war der Höhepunkt am letzten Tag, der am herrlichsten war, wenn der Priester am Siloah-Teich die goldene Kanne füllte und hinauftrug in einer großen Prozession, und oben erwartete ihn der Chor der Trompeter, und dann wurde gesungen und man war froh, wie diese Kanne Wasser ausgegossen wurde, als ein Sinnbild der Sehnsucht des Menschen. Wir brauchen Wasser, und Gott gibt und schenkt uns Wasser, er gibt uns das, was wir brauchen in diesem dürren Land. Und dann wird es plötzlich still. Der Gottesdienst ist vorbei und die Menschen gehen nach Hause, und da ruft eine Stimme in diese Stille hinein: Wer jetzt noch Durst hat, wenn all diese Liturgie und die Form und das Feiern nicht befriedigt hat, der komme zu mir. Ich, Jesus, bin der Trunk. Nicht Liturgie, nicht Form, nicht Kirche. Ich bin nicht gegen Kirche. Wir sind Kirche. Aber Kirche kann sie nicht befriedigen und Gottesdienst kann sie nicht befriedigen, wenn sie darin nicht Jesus finden und ihr Leben an ihn binden. Der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer von mir nimmt, wer mich nimmt, der wird in seinem Leben selber so ein Brunnen werden. Ich war gestern auf dem Buchenauer Hof bei Sinsheim. Die Ehefrau unseres Bruno Herm, der hier uns schon mehrfach in unsere Gemeinde übersetzt hat, ist verstorben. Und es hat mich einfach schwer berührt, wie das ist. In der Not will ich es nun zeigen. Wie gestern eine Mitarbeiterin sagte, wenn so eine Mutter von 6 Kindern wegstirbt mit 48 Jahren, ganz plötzlich, und wo dann das kleine Kind an diesem Tag draußen auf den Hof hinsteht und ruft: Mutti, Mutti, siehst du mich jetzt? Weil es weiß es im Himmel, aber dieses Heimweh des Kindes, und das an der Ecke steht und weint und jetzt langsam nach der Beerdigung begreift, was geschehen ist. Und wo dann Jesus sagt: Wer mich nimmt, der wird ein Brunnen werden. Wo dann alle erzählen und sagen: Diese Beerdigung, trotz dem großen Schmerz, war ein Siegestag Jesu. Wir hatten einen geöffneten Himmel über uns, wo die beiden ältesten Töchter am Sarg standen und das Lied sahen: Gott wird dich tragen. Sehen Sie, was das ist? Wenn man ein Brunnen wird in einer Welt, wo man Enttäuschungen erlebt, wo alles zerbricht und wo das ein Kampf ist, dass man sagt: Ich lasse jetzt nicht den Tod die Oberhand gewinnen. Ich weiß, was er mir zerschlagen will. Ich will ihn haben, dass aus dieser ganzen Not lebendiges Wasser an andere weitergewillt. Ich will doch nicht in meinem Schmerz stehen bleiben. Ich will doch von ihm etwas weitergeben. Wir haben diese Woche die Nachricht bekommen, dass in Paraguay das kürzlich angeschaffte Missionsflugzeug der Indianerpioniermission abgestürzt ist. Alle 7 Insassen sind tot. Sind Missionare der Deutschen Indianerpioniermission, eine Familie Müller mit Kind aus der Schweiz, eine Schwester aus Hamburg und eine Schwester aus Waldenbuch, ein Pilot aus der Schweiz und ein brasilianischer Mitarbeiter. Und wo man dann steht vor dem großen Rätsel: Wir haben um dieses Flugzeug gebetet und das war so wichtig. Mir hat es ein Missionar anschaulich geschildert, wie das ist, wie sie da aufgestiegen sind wohl. Man weiß es ja nicht, weil kein Überlebender mehr da ist. Und dann kommt ganz plötzlich dieses Tropengewitter. Sie wollten zu einer Konferenz der Zurüstung. Und diese Tropengewitter, die kommen so plötzlich, wo man nichts hat. Auch eine Vorankündigung, sondern sie sind plötzlich da. Wo jeder Pilot weiß, so schnell wie möglich zurück auf deinen Heimatflughafen. Und wahrscheinlich war das ihnen auch abgeschnitten. Und dann hat mir es gestern gerade ein Missionar erzählt, wie er selber in Südamerika das oft mitgemacht hat, wie sie über die Baumwipfel schwebten und versuchten, das Gewitter noch zu unterfliegen. Und wie der Pilot noch schweißgebadet da sitzen ruft: Betet, betet. Und dann sind sie nicht mehr rausgekommen aus dem Gewitter. Und abgestürzt, weil das Benzin nicht mehr reichte. Und wo es jetzt darum geht, dass wir über dieser Not am Erntedankfest die Ankündigung Jesu hören: Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es war vor einigen Jahren auch in Südamerika, als 5 Missionare umkamen und daraufhin ein Segen herauskam aus diesem Sterben. dass Hunderte von jungen Leuten sich freiwillig für den Missionsdienst meldeten. Weil dieser Tod eine Verpflichtung für so viel war, dann wollen wir in die Lücke treten. Wie Jesus es macht, weiß ich nicht. Aber es ist für uns eine Aufgabe, lassen Sie mich an diesen beiden Beispielen eben erklären, gerade dort, wo wir die Gaben Gottes nimmer haben, wo uns etwas vom Leben zerbrochen ist, mit Jesus zu rechnen und jetzt umso mehr zu suchen, Herr, wie willst du hier lebendiges Wasser geben? Wie willst du das machen bei den Angehörigen? Wir bitten darum, dass der Tod keine Macht mehr hat, sondern dein Leben durchbricht. Und wenn er das schon kann über so viel Jammer in der Welt, wie sollte er das nicht in ihrem Leben tun? Wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der mit dir redet, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sie können das erfahren, genauso erfülltes, volles Leben. Dann hätte es Erntedankfest sich gelohnt und sie wären von den schönen Gaben der Natur durchgedrungen zu einem erfüllten, vollen Leben, das sich heute schon lohnt und in der Ewigkeit erst recht. Amen.